Hey und willkommen beim Coachingfunk mit Irene. Inspirierende Gespräche mit Bezug zur menschlichen Psyche, spannende, aber auch Tabuthemen erwarten Sie. Ein Augenzwinkern inklusive. Here we go!
Hallo, heute ist nun wieder Podcast-Time und ich funke rüber nach Deutschland, Leipzig und begrüße am anderen Ende der virtuellen Strippe die liebe Ulrike. Hallo Ulrike.
Schönen guten Tag.
Hallo. Ja, die Ulrike ist es gewohnt, Interviews zu führen, wobei sie eigentlich eher die ist, die die Fragen stellt. Heute tauschen wir ein wenig die Rollen. Die Ulrike ist nämlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt, hat sie mir verraten als Journalistin. Ja, also mal schauen, ob sie in ihre Rolle verfällt und dann plötzlich das Ruder umdreht. Also, das ist schon mal die erste Gemeinsamkeit zwischen der Ulrike und mir. Aber worum es wirklich heute geht, ist, glaube ich, ein Herzensthema von uns beiden. Nämlich, die Ulrike hat so wie ich den Jakobsweg absolviert und das ist das heutige Thema. Ich freue mich total drauf, denn ich werde mich, glaube ich, 5 Jahre zurück versetzen, auch wie ich meinen Camino gegangen bin. Und ja, wir werden das einfach einmal beleuchten, auch aus der Sicht der Ulrike, wie ihre Motivation war. Und ich freue mich extrem auf das Gespräch und würde sagen, legen wir los, oder?
Ich freue mich. Geht los.
Cool. Ulrike, was war denn deine Motivation, eine Pilgerreise anzutreten?
Also dazu muss ich sagen, ich bin den Weg bisher 2-mal gelaufen und Die beiden Wege hatten ganz unterschiedliche Motivationen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich gleich in die harte Geschichte einsteige, aber ich sage mal so, meinen ersten Camino, das war der Camino Frances, den bin ich im August 2019 gelaufen.
Okay.
Und damals war meine Motivation einfach, ich möchte das mal machen. Ich möchte wissen, ob ich stark genug, ausdauernd genug und auch mental irgendwie genug bei mir bin, um, naja, es sind knapp 800 Kilometer tatsächlich auch durchzuhalten. Und habe dann viel gelesen, habe viel mir Sachen organisiert, ich bin mit einem Rucksack, der ultra leicht war. Ich hatte dann am Ende irgendwie so 5,5 Kilo auf dem Rücken, weil ich gedacht habe, mehr schaffe ich nicht. Mehr
wow, das ist wirklich sehr, sehr unterer Bereich.
Das ist sehr wenig, genau. Also ich habe da 1000 Sachen gelesen und habe mich auch extremst vorbereitet und bin dann im August 2019 losgelaufen von Saint-Jean-Pied-de-Port. Das ist auf der französischen Seite hinter den oder beziehungsweise mitten in den Pyrenäen. Bin dann als erstes durch die Pyrenäen gelaufen und habe dann im Prinzip am dritten Tag schon an meiner Motivation gezweifelt ein bisschen. Habe gedacht, oh Gott, nein, warum mache ich das? Das will ich nicht. Ich will das nicht. Und habe dann aber für mich immer so gesagt, ich kann nicht an Tag 3 schon aufgeben. Und so gefühlt an Tag 5 oder Tag 7 war das alles vorbei. Da war das nur noch Freude für den Kopf. Mhm. Und dann habe ich wirklich, das würde ja sicher ähnlich gegangen sein, dass du so Erfahrungen da gemacht hast, die man so gefühlt fürs ganze Leben behält.
Also es war absolut. Absolut. Also auf das gehen wir sicher auch noch im Detail ein. Und ich darf auch verraten, du hast mir ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich die nächste Parallele zwischen uns auch nicht super sportlich, super aktiv oder der mega Wettkämpfer, die Wettkämpferin bist, sondern einfach ganz normal gestrickt, ohne Leistungssport oder regelmäßige Bewegung. Und ja, ich habe zwar immer ein bisschen Bewegung gemacht in meinem Leben, aber ich habe halt auch gezielt auf dem Jakobsweg hintrainiert. Und das macht schon was. Da bin ich nämlich bei dir. Das war auch meine Motivation. Wirklich schaffe ich das, eben auch körperlich und mental.
Genau. Also ich hatte in keiner Weise irgendwie religiöse Motive oder dass ich irgendwie gedacht habe, ich muss mich selbst finden, was am Ende passiert ist, aber das war nicht der Auslöser, warum ich diesen Weg gehen wollte. So, und das ist halt ja mein mein Auslöser gewesen, warum ich das erste Mal diesen Camino gelaufen bin.
Und Hut ab, gleich den Französ und die ganze Strecke. Ich habe mich ja erst ab Pamplona losmarschieren getraut. Ja. Ich habe mich nicht allein über die Pyrenäen getraut. Ja, also Hut ab.
Du sagst gerade, du hast dich nicht allein getraut. Wenn du in Gruppe oder mit zwei Leuten unterwegs gewesen wärst, hättest du das dann gemacht, über die Pyrenäen gleich?
Vielleicht, vielleicht schon, wahrscheinlich eher schon, ja, aber ich wollte bewusst auch allein gehen. War das bei dir auch so, dass du gesagt hast, ich möchte aber allein gehen, das ist mein Thema, mein Herzensprojekt?
Ja, schon. Ja. Also ich laufe oder beziehungsweise ich mache meine Reisen immer alleine. Ich bin sehr viel auch in meinem Leben schon sehr lange unterwegs gewesen, also 8 Wochen plus, und ich bin auch an, sage ich mal, ganz exotische Destinationen für mich alleine gefahren. Ich war lange in Chile unterwegs und ich bin durch Israel gereist. Ich bin in Kuba unterwegs gewesen und die Sachen habe ich immer für mich alleine gemacht. Insofern kam für mich auch die Frage, laufe ich den Camino mit jemandem zusammen, die kam gar nicht auf. Also ich wollte das immer allein gehen, und für mich ist auch die Sache gewesen, ich glaube, man muss mit jemandem gemeinsam laufen, der das akkurat dasselbe Tempo hat. Weil wenn man einen Schritt zu schnell oder einen Schritt zu langsam laufen muss, ich glaube, das schafft man nicht. Das kann man nicht. Das geht nicht. Ja. Nicht über so eine lange Strecke.
Genau. Also ich sehe das schon, wenn ich mit meinen Lebensgefährten eine Wanderung mache, dass wir da manchmal schon in Tempo Abweichungen haben und irgendwer dann unrund wird von uns. Ja. Genau. Aber noch wieder zurück zu dir. Das heißt, es waren keine religiösen, spirituellen Gründe oder so, sondern es ging einfach um die Herausforderung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, mal die Motivation alleine zu gehen, war jetzt da nicht so ein großartiger Step, weil du das schon gewohnt warst. Ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, also ich sag mal, deine Familie, du hast mir ja verraten, dass du Kinder hast. Was haben die gesagt? Wahnsinnig geworden oder was soll das? Was ist mit der Mama mit der Schwester? Was ist nicht passiert?
Ich weiß, meine Tochter, die hat gesagt, mach das auf jeden Fall. Ich freue mich ganz doll und bin ein bisschen neidisch auch darauf. Ich selbst traue mich nicht, so lange Reisen oder Wanderungen in dem Fall ja alleine zu machen. Meine Mutter war ein bisschen skeptisch und hat immer gesagt, oh, willst du dir das wirklich antun? Und warum machst du das? Und was ist denn der Hintergrund? Und wem musst du denn irgendwas beweisen? Du hast doch so viele tolle Sachen in deinem Leben schon gemacht. Du musst niemandem was beweisen. Und das war eigentlich für mich auch so ein Satz, wo ich gesagt habe, sie hat eigentlich absolut recht. Ich muss niemandem irgendwas beweisen. Insofern war für mich auch dieses Ding, ich kann auf diesem Jakobsweg machen, was ich möchte. Und wenn ich nicht mehr kann, halte ich an. Und wenn das nach 5 Kilometern ist, war es nie, aber wäre möglich gewesen. Und wenn ich gesagt hätte, ich möchte jetzt mal ein Stückchen mit dem Bus fahren, hätte ich mir das auch gestattet.
Super, genau. Weil das ist das Schöne, oder das finde ich das Bezeichnende am Jakobsweg, den wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen Camino deswegen nennen, weil der einfach Weg heißt, soweit ich weiß. Also das ist auch der Großbauern Camino. Ja, jeder geht seinen eigenen Weg, und sei es, dass der Rucksack schwerer ist, nicht schwerer, man das Gepäck weiterschicken lässt, was ja alles möglich ist, dass man es vielleicht sich einmal dazwischen eine Massage gönnt. Das Ganze ist ja auch sehr kommerziell schon geworden. Also ich finde auch, wenn ich dann manchmal diskutiert habe oder gesprochen habe mit Leuten, die haben dann gesagt, na, das kann man, das geht, und das ist ja dann kein Jakobsweg. Und das finde ich wieder total am Ziel. Ja, vorbei, weil jeder geht seinen eigenen Weg, wie auch im Leben. Und das sind ja so viele Parallelen zum Leben, also so viele Analogien. Ja, also der Jakobsweg ist ja das Leben in Kurzform. Einmal Sonnenschein, einmal Regen, einmal triffst du tolle Leute, einmal triffst du beschissene Leute. Ja, dann mal.
Du bist fröhlich, du weinst.
Ja, es ist alles dabei.
Ja, richtig.
Genau. Ja, und sage mal, wissen wir, der Französ war der Erste mit wirklich die ganze Strecke, 800 Kilometer, Hut ab, Chapeau, Chapeau. Was war denn so deine längste Etappe, wo du gesagt hast, das gebe ich mir?
Also ich bin, die längste Etappe war die Etappe, die nach Astorga führte. Die ist ungefähr 27 Kilometer lang.
Okay.
Aber so meine Tagesetappen waren immer so zwischen 23 und 27 Kilometern.
Ja, also, ja, aber ganz schön ambitioniert für jemanden, der nicht ständig Sport macht oder so trainiert ist, ja. Wie ist es mit dir ergangen? Ich hab am Anfang auch ein bisschen so meine Hürden gehabt, vor allem habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt, also bis auf die Blasen, auf das will ich gar nicht zu reden kommen, aber einfach, ich habe das Gefühl gehabt, ich kränkle ein bisschen. Ja. Nach 2 Wochen ist mir dann so richtig der Knopf aufgegangen und es war so richtig gut, ja. Du hast gesagt, das waren bei dir so eher diese 5 Tage oder 3 bis 5 Tage, wo du mal drüber hast müssen und dann ist es wirklich auch gelaufen im wahrsten Sinne.
Naja, ich hatte am Anfang so gerade durch diese bergigen Etappen rund um oder kurz vor Pamplona, ich hatte so Muskelkater in den Oberschenkeln und in den Hüften. Und dann kommt bei mir ja quasi erschwerend dazu, ich habe eine arthritische Hüfte. Also das heißt, ich habe Knochenschmerzen in der Hüfte und musste die ersten Tage relativ häufig mir wirklich auch mal eine Schmerztablette einwerfen, weil ich sonst gedacht hätte, ich schaffe es nicht mehr. Ja. Aber das hat mich trotzdem irgendwie nie davon abgehalten, weiterzulaufen. Ich habe dann halt mal eine halbe Stunde Pause gemacht oder habe die Füße mal hochgelegt oder ein paar Dehnübungen gemacht und dann bin ich weitergegangen.
Ja, man findet dann irgendwie eh seinen Rhythmus und findet irgendwie rein und weiß dann eh, was der Körper, was einem gut tut und was nicht geht, ja.
Naja, und ich glaube auch genau, ja, ich glaube, das ist genau das, worauf es ja ankommt bei so einem Weg, für sich zu lernen, was kann ich, worauf kommt es mir im Leben an und worauf achte ich, was mein Körper für Signale ausstrahlt.
Ja, einfach auf sich zu achten. Ja, auf sich selbst zu achten, sich noch besser kennenzulernen, ja auch teilweise in dieser Stille und Ruhe, wenn man mal wirklich allein geht oder es gibt vielleicht auch dann Abschnitte, sowas bei mir, wo ich komplett alleine war, weil man dachte, wo sind die Menschen plötzlich hin, wo man sehr mit sich und seinen Gedanken beschäftigt ist, ja. Und war das bei dir, also wie bei mir, so diese 2 Wochen, die ersten 2 mühsamen waren, habe ich so immer das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, entweder muss ich heimfahren, was für mich halt so überhaupt keine Alternative ist oder war. Oder entweder werde ich total geschwächt oder mit jedem Tag ist es Training und ich werde gestärkt. Zum Glück war zweiteres der Fall. Ja. Hast du da auch so ein Empfinden gehabt, hey, werdest du eigentlich immer stärker oder war es so eine Regelmäßigkeit?
Also ich habe so solche Gedanken mir nicht gemacht, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, und ja, hoffentlich wird es besser, sondern ich war eigentlich von Anfang an für mich der festen Überzeugung, dass es besser werden muss, weil schlimmer konnte es so gefühlt nicht mehr werden. Nee, es ist Quatsch. Also ich habe mich nicht irgendwie da durchgequält, sondern das waren wirklich ganz schöne Wege, die man gelaufen ist. Aber ich habe nie so drüber nachgedacht, hoffentlich wird das besser, sondern ich war der Überzeugung, das wird besser.
Ja gut, also wirklich, da ich als Zielecoach habe da natürlich Riesenfreude mit so einer Aussage, weil man wieder sieht, wie das Gehirn funktioniert. Ja, mit einem positiven Fokus ist einfach viel mehr möglich, als immer nur pessimistisch zu sein. Ja, also das bestätigt alles, was ich über Gehirnforschung gelesen habe und finde ich toll. Und weil du sagst, man erlebt ja viel und jeder Tag ist auch anders. Was waren denn so, bleiben wir vielleicht mal beim ersten Camino, bei deinem ersten Weg. Was waren denn so deine eindrücklichsten Erlebnisse, jetzt egal ob positiv oder negativ, wo du wirklich sagst, wow, das ist mir so im Gedächtnis oder im Körper geblieben, das war so, so stark, die Emotion?
Also das sind natürlich immer und immer und immer wieder Menschen gewesen, die ich unterwegs getroffen habe. Ich habe zum Beispiel gleich am ersten Tag abends in der Herberge, da fand ein gemeinsames Abendessen statt und man hat sich vorgestellt und man hat erzählt, was so seine Motivation ist und wo man gerade im Leben ist. Und das waren sehr viele amerikanische Gäste dort und französische Gäste und also sehr viel, ein buntes Sprachengewirr. Und man hatte sich dann, ohne dass man es abgesprochen hat, aber man hatte sich darauf geeinigt, Englisch zu sprechen. Und dann fand natürlich auch diese Vorstellung im Englischen statt. Und dann stand eine, ja, schon etwas ältere Dame auf und sagte, es tut ihr sehr leid, sie kann leider überhaupt kein Wort Englisch. Sie kommt aus Österreich und aus den Bergen in Österreich und sie spricht kein Wort Ausländisch. Und wer es nicht versteht, naja, das kann sie jetzt halt auch nicht ändern. Und diese Frau war so für mein Gefühl die ersten Tage, man trifft sich ja auch immer wieder, die war extrem ängstlich und hat immer so gedacht, oder auch das ausgedrückt, oh Gott, und ich weiß überhaupt nicht, wo schlafe ich denn heute Abend und schaffe ich das? Und ich habe jetzt in einer Herberge in noch 13 Kilometern mir ein Bett reserviert. Was mache ich denn, wenn ich da nicht hinkomme? Muss ich dann Strafe zahlen? Und die hat sich sehr häufig auch von anderen Leuten, die so gefühlt ihr Erziehungstipps gegeben haben, gesagt haben, du musst das und du musst das. Mhm. Und ich habe mich dann relativ häufig mit ihr unterhalten und sie hat dann irgendwann gesagt, du bist mein Camino-Engel. Und war wirklich sehr. Und diese Frau hat eine ganz, tragische Geschichte gehabt, warum sie auf den Weg gegangen ist. Aber eigentlich eine tragisch schöne Geschichte. Mhm. Und zwar hat sie mir erzählt, dass ihr Enkelsohn auf die Welt gekommen ist und schwerst behindert war. Und dass die ersten Tage wirklich es ja quasi auf Messers Schneide stand. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat dieses Baby durch die Krankenhausflure getragen und hat immer gesagt, lieber Gott, wenn dieses Kind überlebt, gehe ich den Jakobsweg. Und dann sagt sie, und jetzt bin ich hier. Sie hat gesagt, das Kind war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 10. Sie hat gesagt, der spricht nicht und der sitzt im Rollstuhl und wird nie ein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen. Aber das ist mein Sonnenschein. Und das ist der beste Junge, den ich mir vorstellen kann. Da bricht mir gleich ein bisschen die Sprache.
Ich wollte gerade sagen, das ist der erste Moment, wo man so die Tränen einschießt und die Gänsehaut aufläuft. Ja. Und das ist halt auch der Jakobsweg. Jeder, der uns jetzt zuhört und ihn schon gegangen ist, wird wahrscheinlich sagen, ja genau. Und alle, die es noch nicht gemacht haben, erstens einmal, macht es bitte. Und zweitens, dass man sich vorstellen kann, es ist wirklich so, man trifft so viele unterschiedliche Menschen. Ich hatte auch sehr viel Begegnungen. Man trifft sich auch manchmal 2 Wochen später wieder, obwohl der eine verletzt war und man ist so, oh wow, du bist doch weitergegangen und weitergekommen. Es ist Freude, es sind Tränen. Es ist unvorstellbar, diese Energie und diese Emotion, die mit dem Jakobsweg verknüpft ist. Ja? Und eine liebe Bekannte von mir, die Etappen davon gegangen ist, hat das mal so gesagt, wobei die auch sehr christlich und religiös eben ist, die hat gesagt, ja, wenn man sie nimmt über diese Hunderten von Jahren, wo schon die Pilger da durchgegangen sind, mit den diversesten Motivationen, mit diesen Energien, das ist halt auch die präsent. Diese Energie ist da wie irgendwie gespeichert
auf jeden Fall.
Ja, und also, das ist ja das, was es so genial macht, eben, man kann es leider nicht vermitteln jetzt in dem Interview, was da passiert. Man kann vielleicht Lust machen, ja, das hoffe ich, dass wir das schaffen.
Also genau. für mich war das auch so, dass ich auf dem Weg natürlich immer ein Gespräch führen konnte, wenn ich wollte. Aber ich hatte auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gern eine Stunde oder 3 oder 5 oder 3 Tage alleine laufen und eigentlich auch überhaupt nicht sprechen. Ja. Aber man fühlte sich dort wirklich vom ersten Tag an nie alleine. Ja. Da waren immer
Das kann ich wirklich bestätigen und auch sehr hilfsbereit. Wenn man mal sitzt irgendwo am Wegesrand und verzweifelt ist oder gerade einen Kreislaufflash hat oder Blasen, das ist bitter, aber man fühlt sich eben nie alleine gelassen und die Hilfsbereitschaft ist riesig. Ja. Und vielleicht, dass man sich das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen kann, weil du gesagt hast, Herbergen, ja, also es gibt ja zur Erklärung Herbergen der diversesten Art. Es gibt private Herbergen, die durchaus mal schicker sind, wo man vielleicht nur 2 oder 4 Betten in einem Zimmer hat. Es gibt Herbergen in Klöster mit 80 Betten im Zimmer. Ja, es gibt da wirklich durch die Bank alles. Es gibt Bettwanzen. Ja, ich hatte das Erlebnis zum Glück nicht. Ja,
also, ich auch nicht, Gott sei Dank.
Ja, ich glaube, der positive Fokus hat uns schon gut getan, dass wir da positiv und nicht ängstlich reingehen. Also das muss man sich halt auch vorstellen. Und wie du vorher gesagt hast, Ulrike, seid zum zusammengesessen und habt sich vorgestellt. Das gibt es eben auch alles. Es gibt Hosts, die bieten ein gemeinsames Abendessen für einen Mini-Aufpreis an, wo man dann gemeinsam auch musiziert. Das waren meine schönsten Momente, wo ich mit Musiker zusammengekommen bin und man hat auf der Gitarre gespielt und gesungen und das da habe ich heute noch Videos, die schaue ich mir an und ich könnte weinen vor Freude. Also nur, dass man sich vom Rahmen das ein bisschen vorstellen kann. Ich zum Beispiel habe mir auch einmal in Lyon ein Hotel gegönnt. Ja. Also das habe ich mir dann auch irgendwann einmal gegönnt und gesagt, jetzt wäre Hotel, ich verdunkle, ich will niemanden hören, sehen und riechen.
Also ich habe da eine Geschichte dazu. Ich habe in Viana in einer Herberge übernachtet und das war eine sehr schöne Herberge, wirklich, die war toll gepflegt und die war auch schön anzusehen, aber die Betten waren so ein kleines bisschen durchgelegen, sodass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mich drehe, ich rolle immer in die Mitte dieser Matratze rein. Das war ein bisschen unangenehm und das Unangenehmste war, im Bett neben mir, ja, lag eine ältere Dame aus Frankreich, die sehr, sehr, sehr laut geschnarcht hat. Und sie hat leider auch bei jedem dritten Atemzug einmal gepupst. So. Das war so wirklich, als ich aus Viana rausgelaufen bin, habe ich dann gedacht, oh Gott, ich will heute Abend einmal eine Nacht in einer Pension schlafen. Ein Badezimmer für mich haben, ein Bett für mich und irgendwie keine Menschen beim Schlafen um mich herum. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe das ab und zu durchaus, dass ich mir unterwegs ein Zimmerchen irgendwo, ein Einzelzimmer gesucht habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich tatsächlich in diesen Herbergen übernachtet und muss auch sagen, ich bin eigentlich, ich sage immer so ein bisschen ein Kauz. Ich bin sehr gern für mich alleine und ich mach auch gern für mich alleine Sachen, aber in diesen Herbergen, wie du sagst, man musiziert zusammen, man redet zusammen, man isst zusammen. Also das ist irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine Gemeinschaft, die ja alle irgendwie das gleiche Ziel haben. Und bei diesen Gesprächen ist es nie wichtig, was machst du beruflich, wie viel Geld verdienst du, welches Auto fährst du.
Ja. Da geht es schon um die tiefer liegenden Themen, nicht die Oberfläche ist das, was zählt, sondern der Mensch. Ja.
Richtig. Ja, also ich hatte auch immer so das Gefühl, dass diese Gespräche nie zunächst Smalltalk waren, sondern dass die immer sofort in die Tiefe gingen. Dass man sofort sich irgendwie Geheimnisse erzählt hat. Mhm. Ich erinnere mich dran, ich habe in Pamplona in einer Herberge übernachtet, und hatte dort vier Leute in einem Zimmer und wir vier sind dann abends noch in eine Kneipe gegangen. Wir wollten Pinchos, Tapas essen und ein Weißbier wollten wir sehr gern trinken. Und wir haben dann da in dieser Kneipe gesessen, da kam dann noch einer aus dieser Herberge mit dazu und nach einer halben Stunde haben wir alle am Tisch gesessen und geweint, weil wir uns Sachen über unser Leben erzählt haben, die man so im, ich sag, normalen Leben, das dauert lange, bevor man solche Dinge jemanden
anvertraut. Genau, ja, absolut. Genau das ist es, ja. Und das ist auch das Schöne. Mich hat eine Dame auch sehr berührt, eine Frau aus England. Und natürlich fragt man, warum gehst du den Weg? Was ist deine Motivation? Und die hatte ihren Ehegatten sehr jung verloren. Also er war noch relativ jung und es war noch nicht so lange her. Und sie hatte seine Asche mit im Rucksack und wollte die nach Finisterre bringen. Ja. Oh, also das war auch ganz, ganz berührend. Und es waren aber auch so schöne Sachen. Zum Beispiel ein Australier oder Kanadier, Australier, ein älterer Mann, relativ ein bisschen molliger, sage ich mal. Also überhaupt nicht sportlich. Und der hat sich da irgendwie durchgewurschtelt. Und wie man der dann so erzählt hat von seiner Ranch und seinen Pferden, das ist ein komplett anderes Leben. Ja, das war so cool. Und der war richtig reich, der hatte richtig Kohle und war so irgendwie so cooler Typ und das war auch so schön, wie ich dann eben schon in Santiago war, bin ich natürlich immer wieder zur Kathedrale gegangen und habe geschaut, wer kommt denn, und wenn man dann wieder Leute trifft, ja, oder die gerade kommen, und selber ist man schon da, man empfängt die. Ich glaube, das war auch immer für mich sehr schön, aber ich greife schon ein bisschen vor. Die Herausforderungen hast, glaube ich, eh schon ein Stück weit auch erwähnt, aber hattest du auch irgendwie spezielle Strategien für dich gefunden, eben um die Herausforderungen ist ja physisch und mental auch gut zu meistern, oder hilft dir da dein positives Naturell?
Also meine Strategie, und die habe ich auch immer noch vor mir, ist, ich setze mich nicht unter Druck. Mhm. Wie ich vorhin schon andeutete, wenn ich nicht mehr kann, halte ich an. Dann mache ich entweder eine Pause oder ich setze mich in einen Bus oder ich bleibe an dem Ort, wo ich gerade bin, und laufe nicht weiter, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich habe aber für mich wirklich auf diesem Weg auch gemerkt, ich kann viel, viel mehr, als ich denke, dass ich kann. Also
super.
Man kommt wirklich an seine Grenzen und geht ein kleines Stück oben drüber. Und ich habe mich immer wieder auch darüber gewundert, wie weit hinten meine Grenzen sind. Also das ist nicht so, dass ich gedacht habe, nach 5 oder 6 oder 8 Kilometern, ich kann nicht mehr, ich mache die 10 noch voll und dann ist gut. Sondern das war einfach, ich laufe noch ein Stückchen, und dann waren es halt am Abend 25 Kilometer.
So ist jetzt gerade die Internetverbindung ein bisschen instabil gewesen. Du hast begonnen mit das war einfach, und dann war es ein bisschen, kannst du das noch einmal wiederholen, bitte?
Ja, also für mich war, wie gesagt, ich habe für mich gedacht, ja, wenn ich nach 8 oder 10 oder 15 Kilometern nicht mehr kann, ende ich den Weg an dem Tag. Mhm. Und dann war es aber immer so, dass ich einfach gelaufen bin. Ich bin gelaufen, gelaufen, und dann waren es am Ende des Tages 25, 27 Kilometer.
Ja. Das ist schon irre. Also eben für jemanden, der jetzt so nicht ständig wandert und Ding, muss man wirklich sagen, das ist schon echt ein toller Schnitt. Also mein Schnitt war so 19 Kilometer am Tag. Meine längste Etappe war die letzte, weil da habe ich dann beschlossen, jetzt pfeife ich drauf, es geht die 10 auch noch, und bin dann 34 Kilometer gegangen, die ganz letzte Etappe, und das war geil. Ja. Aber das ist wirklich ambitioniert. Also das möchte ich wirklich nochmal betonen, dass das nicht selbstverständlich ist, und für mich wieder bestätigt als Coach, als psychosoziale Beraterin, als Gehirninteressierte, dass mit mentaler Stärke oder mentaler Arbeit, unter Anführungszeichen Arbeit, so viel möglich ist. Und je mehr man die Grenzen sprengt, die Komfortzone wird größer, und du überschreitest sie wieder und sie wird wieder größer. Und das ist das Bereichernde und Schöne am Leben. Das ist auch metaphorisch fürs ganze Leben ja auch so schön umlegbar.
Naja, ja. Also ich glaube, ich habe ganz, ganz oft, und das habe ich auch hinterher nach dem Weg ganz häufig für mich gedacht, ist das jetzt wichtig? Nee, ist es nicht. Das Einzige, was wichtig ist, ist abends ein Bett zu finden, was zu essen zu haben und ausreichend Getränke. Ja. Und alles andere ist nicht von Belang.
Ja, ist dieses Reduzierte auf wirklich die Grundbedürfnisse war so genial, auch zu erleben. Ja. Ich weiß noch, wie ich heimgekommen bin dann in die Wohnung. Ich war damals auch Single und nicht so glücklich darüber. Ich habe eine schöne große Wohnung und lebe hier wirklich schön. Und ich bin reingekommen und habe mir gedacht, und was bringt mir der ganze Luxus? Ja, ehrlich, ja. Also ich habe, ja, also das war wirklich so dieses aufs Reduzierteste. Heute, wenn ich auf Urlaub fahre, denke ich mir, was nehme ich mit? Am Abend vielleicht einen schicken Jumpsuit noch und dafür das und da. Ich war auf Urlaub wieder mit einem Gepäck und mir dachte, ich gehe wieder in Jakobsweg, weil da war sie, 2 Hosen, 3 Unterhosen, 2 Paar Socken, das zum Wechseln, kleiner Schlafsack und Poncho, wenn überhaupt, den habe ich gerade einmal gebraucht. Und das war's, ja. Also dieses, da bin ich voll bei dir, dieses Reduzierte.
Richtig.
Das hat was, ja. Und ich mag Luxus, also versteht's mir nicht falsch. Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber das ist schon auch so ein Teil dieses Erlebnisses Camino, ja.
Also ich habe für mich so das Gefühl gehabt und habe ich auch heute noch, dass ich hinterher in meinem Leben ganz schön auch ausgemistet habe. Also dass ich so viele Sachen eben wirklich dann hinterfragt habe. Brauche ich denn das wirklich? Ist das wichtig? Muss ich mir das, weiß ich nicht, dieses neue Fernsehgerät oder diese Musikanlage, oder brauche ich denn das wirklich?
Genau.
dass ich wirklich ganz oft für mich gesagt habe, nee, brauche ich eigentlich nicht.
Na, du greifst du schon einer Frage vorweg, ja. Also ob das auch nachhaltig wirklich auf deinen Lebensstil Auswirkungen hatte, offensichtlich ja. Ja.
Definitiv. Also ich habe auf dem Weg ganz viele, ja, sag ich mal, Erkenntnisse über mich gewonnen und auch so, ja, ich sag immer metaphorische Sätze für mich gebildet, die mir in der dann anschließenden Lebensphase ganz, ganz viel geholfen haben. Also die haben mich durch, ja, tiefe Täler geführt.
Ja, zu denen kommen wir noch. Zu denen kommen wir noch. Der zweite Camino hatte ja, glaube ich, noch einen ganz anderen Rahmen. Aber bleiben wir noch kurz beim ersten, ja? Wie, also du hast uns eh schon verraten, so wie du auch übernachtet hast. Mir würde mal interessieren, hast du dich jetzt von deiner, ich sag's jetzt einmal, normalen Welt, deiner realen Welt in Leipzig, stark abgekapselt oder hast du gesagt, ich einmal am Tag telefoniere ich mit meinen Kids oder ich schicke einen WhatsApp-Status oder ich poste was auf Facebook, Instagram. Wie war das für dich, dieses Thema Medien sichtbar sein?
Also ich war nicht in den Medien sichtbar, aber ich bin insgesamt nicht so wirklich häufig auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Ich habe natürlich meiner Familie immer mal eine Nachricht geschrieben und habe auch Fotos geschickt, aber das war nie unter Zwang und auch nie irgendwie so gefühlt, ich muss jeden Tag, ich muss heute Abend mich noch bei wem auch
Melden.
immer melden, sondern es war immer dann, wenn ich Lust darauf hatte.
Sehr schön.
Und
Cool.
ich bin aber schon immer so, ich bin auch im Leben außerhalb des Camino so, dass ich jemand bin, der sich nicht wirklich ganz, ganz oft bei Leuten meldet. Insofern hat sich da niemand drüber gewundert. Ich weiß, dass
Okay.
meine Mama gerne gesagt hat, aber ich würde jeden Tag wissen, dass du heil angekommen bist. Und dann habe ich aber gesagt, ich kann dir das nicht versprechen. Muss ich
Ja,
wirklich
das setzt dann wieder so ein bisschen unter Druck und
und
engt
doch,
ein,
richtig,
finde ich, ja. Das
richtig,
engt
richtig.
ein, ja.
Ich muss das
Okay.
dann machen, wenn ich Lust darauf habe.
Ja.
Und wenn nicht, schimpft niemand mit mir.
Wie war für dich das Ankommen in Santiago de Compostela? Kannst du
Ja,
uns diesen
also,
Moment noch einmal mit dir mitfühlen lassen?
ja, ich habe die letzte Etappe war für mich nur, ich glaube, 10 Kilometer, 12 Kilometer lang. Also es war keine so eine extrem große Etappe. Und dann bin ich schon relativ am Vormittag oder Mittag schon in Santiago eingelaufen und habe so gefühlt an jeder sich bietenden Parkbank nochmal angehalten und mich nochmal hingesetzt und dort noch einen Kaffee getrunken und dann da noch einen Keks gegessen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich will das verpflügern.
Ja, das klingt genau danach, ja.
Und dann hatte ich irgendwo gelesen, jeder bekommt in Santiago de Chile nicht die Chile de Compostela, den Empfang, den er verdient hat.
Okay.
Und ich bin, also man muss sich vorstellen, der Zielpunkt ist die Kathedrale. Und die hat so einen großen Vorplatz quasi vor dem Hauptportal. Und um auf diesen Vorplatz zu kommen, muss man ja, einen Durchgang laufen. Und dort steht eigentlich immer ein Dudelsackspieler. Der spielt Dudelsackmusik
Genau.
und ist im Prinzip auch aus, ja, Kilometern Entfernung, vielleicht übertrieben, aber wirklich schon aus
Zu
weiter
hören.
Entfernung zu hören. Und ich hatte auch schon von Leuten, die Ankunft in Santiago schon hatten, die haben mir alle erzählt, ja, und wenn du am Dudelsack-Pfeifer vorbei bist, dann sind es nur noch 5 Schritte. Und ich komme dahin und der Dude sagt, Pfeiffer ist nicht da, sondern stattdessen, nein, stattdessen eine Violinspielerin. Und die hat ganz, ganz wunderbar und wirklich richtig zu Herzen gehend Violine gespielt. Da bin ich noch, ich weiß nicht, 20, 25 Minuten dort in diesem dunklen, dusteren, feuchten Durchgang stehen geblieben und habe ihr einfach gelauscht. Und dann tritt man aus diesem Durchgang raus und tritt quasi ins Licht. Also dieser, das ist wie so eine, dieser Durchgang, eine dunkle, eigentlich muffige, mit mehreren Stufen, so eine, so eine, wie eine Unterführung. Und dann tritt man raus und steht direkt vor der Kathedrale. Und ich hatte strahlenden Sonnenschein. Ich hatte wenige Menschen auf dem Platz. Und wie gesagt, diese Violinspielerin, die mich empfangen hatten. Also ich habe dann für mich so gesagt, ich glaube, das Leben meint's gut mit mir. Es ist alles anders, als andere Leute gesagt haben.
Und wie waren deine Emotionen auch? Hast du geweint oder hast du...
Mega.
Warst einfach froh und hast ein Foto gemacht oder wie?
Genau, ich war froh, den Weg hinter mir zu haben, diese 800 Kilometer tatsächlich gelaufen zu sein. Aber ich habe schon gedacht, wo laufe ich denn nächstes Jahr? Also es war irgendwie so dieses Gefühl, schön, dass ich da bin, aber schade, dass ich da bin.
Ja, 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 das kann ich sowas von bestätigen und teilen, ja, das stimmt.
Dieses Gefühl war das und ansonsten war ich so, glaube ich, ein bisschen gefühlsgebremst, schaumgebremst, sage ich immer. Ich hatte für mich so das Gefühl, ich bin ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. Und naja, wer weiß. Und man sollte sich ja doch gar nicht so zu sehr freuen. Vielleicht wird es dann noch ganz komisch. Mein Bett ist nicht frei oder irgendwie sowas. Und ich habe dann, weiß ich, an dem Abend mit meiner Cousine telefoniert und habe halt zu ihr gesagt, ja, ich bin ein bisschen stolz, dass ich das jetzt endlich geschafft habe. Und hat die gesagt, sag mal, bist denn du völlig, völlig verrückt? Du bist nicht ein bisschen stolz, du bist richtig stolz. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Aber ich habe mir dieses Gefühl nicht gestattet, glaube ich.
Okay, spannend. Ja. Also bist du generell sehr bescheiden vielleicht auch, dass das dass gar nicht so hochkommen konnte?
Das wirkt möglicherweise nicht so, weil ich sehr irgendwie nach vorn bin, aber eigentlich schon. Dass ich oft denke, oh, das habe ich gar nicht verdient. Das steht mir eigentlich gar nicht zu. Dass ich mich oft auch für Dinge entschuldige, für die ich mich gar nicht entschuldigen müsste, weil sie mir tatsächlich zustehen.
So, ja, also, die Erkenntnis einmal zu wissen, dass das so ist, ist schon mal der erste Schritt, um etwas zu ändern. Also das kann ich jetzt natürlich als psychosoziale Beraterin so mal sagen. Ulrike, ja, du hast jetzt dann mit dem ersten Weg uns schon mal mitgenommen und ich bin voller Energie und Euphorie. Dein zweiter Weg war ja, glaube ich, aus ganz anderen Motiven und weitaus, weitaus mit ganz anderen Themen behaftet. Es wäre nicht der Psycho, also der für Psycho Interessierte, der Coaching-Funk, wenn ich nicht immer tiefer graben will. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen weh tut. Aber genau deswegen wollte ich auch dich interviewen, weil da auch eine dramatische Story damit verbunden ist. Magst du uns das mit uns teilen?
Also ich sage immer, das ist ein Thema, über das ich immer spreche und auch sehr offen spreche. Wie gesagt, ich bin meinen ersten Camino im August 2019 gelaufen. War dann im Oktober 2019 wieder zu Hause und im April 2020, also ein knappes halbes Jahr später, ist bei mir Brustkrebs festgestellt worden. Ich bin also quasi den ersten Camino schon mit Krebs gelaufen, ohne dass ich das zu dem Zeitpunkt wusste. Und ich habe dann ja die Krebsbehandlung machen müssen, ganz, ganz straight durch. Ich sage immer, ich habe das komplett Verwöhnprogramm bekommen. Also ich habe eine Operation als erstes gehabt, habe dann hinterher eine Chemotherapie bekommen, bin dann noch bestrahlt worden und muss jetzt
also wirklich das komplette Programm
genau und muss jetzt auch immer noch Medikamente nehmen, weil mein Krebs ein hormonell, also ein hormonabhängiger Krebs gewesen ist. Das heißt, der hat sich, ich sage immer, der hat sich von Hormonen ernährt.
Okay.
Von Östrogen und Gestagen. Und man hat mir jetzt halt Tabletten verschrieben, die Hormonproduktion, also die weibliche Hormonproduktion einstellen.
Okay.
Damit der Krebs halt nichts mehr zu fressen hat. Dass der ausgehungert wird, sollte noch irgendwo eine Zelle herumschwirren. So
okay.
Im Laienhaften ausgedrückt. Ja, und dann habe ich halt meine Krebsbehandlung machen müssen. Und da kann ich wirklich sagen, ich habe das irgendwie so empfunden, wie nochmal einen Jakobsweg gehen müssen, der zeitlich länger war. Also die Krebsbehandlung, die Chemotherapie und anschließende Bestrahlung, das war nicht in 8 Wochen erledigt. Das hat alles in allem fast ein Jahr gedauert. Aber ich habe mir das quasi immer so im Kopf in Etappen aufgeteilt. Heute mache ich das und morgen ist das und die Chemotherapie ist das erste Stück des Weges und dann.
Also, okay, also das heißt, du hast da auch irgendwie so dir den Jakobsweg metaphorisch wieder hergeholt und hat dich das Erlebnis, ihn schon begangen zu sein, auch irgendwie stärker gemacht, glaubst du, für diese Scheißzeit? Weil ich kenne Leute, die das leider auch alles erleben mussten und ich die Nebenwirkungen und diese Schwäche und all das drum und dran ja furchtbar, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen und hoffe, dass es sich nie tun muss. Ja. Also hast du da wirklich das Gefühl, warst du auch dankbar, den Jakobsweg schon erlebt zu haben?
Ja.
Wie war das für dich?
Also ich hatte ja, das wird jeder machen, der egal wo er im Urlaub ist, aber ich habe auf dem Jakobsweg ganz, ganz unfassbar viele Fotos gemacht und habe unter anderem ein Foto gemacht, da ist dieser Weg zu sehen, der so in der prallen Sonne liegt und der schnurgerade quasi bis zum Horizont führt und man sieht, der geht dann dahinter noch weiter. Und ich stehe, also ich bin auf dem Bild nicht zu sehen, aber es gab einen einzigen schattigen Punkt, das war ein Baum, der da war und aus diesem quasi schattigen Raum habe ich dieses Foto gemacht. Man sieht also, ich stehe im Schatten und dieser Weg liegt in der prallen Sonne. Und dann bin ich diesen schnurgeraden Weg gelaufen und dann ging es so ein kleines bisschen um eine Kurve, also so eine kleine Abschwenkung. Und dort in dieser Kurve hatte irgendjemand 2 Stühle hingestellt.
Okay.
So dieses, und das ist für mich so metaphorisch gewesen. Jetzt ist der Punkt, wo ich mal kurz ausruhen kann. Ich habe mich nicht auf diese Stühle gesetzt, weil es zu warm gewesen ist. Aber diese beiden Stühle habe ich auch fotografiert. Und diese Fotos habe ich ausgedruckt und auf Leinwand gezogen. Die hängen jetzt mittlerweile bei mir in der Küche, weil das für mich so dieses, das machte das für mich so bildlich. Der Weg, egal ob das der Jakobsweg ist oder der Weg durch meine Krebsbehandlung, ist ein schnurgerader, ewig langer Weg, der bis zum Horizont geht und darüber hinaus. Hinter den Horizont kann man nicht gucken, aber man sieht, dass der Weg dort noch weitergeht. Und dann halt diese beiden Stühle so irgendwie dieses, wenn es nötig ist, mache ich Pause. Wenn ich nicht mehr kann, ruhe ich mich aus. Und genauso habe ich das auch während der Behandlung gehalten, dass ich halt immer gesagt habe, wenn es nicht mehr weitergeht, dann muss ich halt darum bitten, wie sich nicht einen Chemozyklus auszulassen oder eine von den Bestrahlungen einfach mal einen Tag Pause zu machen oder viel zu schlafen, wenn es nötig ist, auch wenn ich eigentlich meine Wohnung hätte putzen wollen. Aber ich mache jetzt Pause. Und ich hatte so ganz, ganz viele kleine Erinnerungen an den Jakobsweg, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich verlaufen hatte, also das kommt ja eigentlich auf dem Camino Francés nicht vor, weil der
ist mal passiert,
ausgeschildert ist, aber manchmal träumt man ein bisschen oder man sieht irgendwas und sagt, da würde ich jetzt gern mal hingehen. Und das war ganz häufig so, ich bin keine 100 Meter weit gekommen auf einer falschen Abbiegung. Dann kam irgendein Einheimischer und hat mich angetippt und gesagt, Camino ist da lang. Ich dreh um und so dieses Gefühl, ich bekomme Hilfe. Und ich, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß, da ist jemand, der mir sagt, der nächste Schritt ist dieser oder es geht auf diesem Weg lang.
Ja, also auch Unterstützung von außen, an der Hand genommen zu werden, wieder zurückgeführt zu werden, wieder auf Schiene zu kommen. Und ich glaube,
das Gefühl, Hilfe annehmen zu können.
Ja, ja. Und ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, du hast das mitgenommen, aus deinem Camino auf dich und deinem Körper zu hören. Genau. Ja, also das kommt bei mir jetzt ganz stark raus, ja, dass du das so, okay, jetzt geht's nicht mehr, das ist nicht mehr zu ertragen, die Nebenwirkungen, jetzt Pause. Also hast du wirklich davon profitieren können?
Ich habe auch sehr, wirklich während der Behandlung sehr von dem Weg gezehrt. Ich habe da ganz oft dran gedacht und habe auch immer mich daran erinnert, was ich für gute Leute da getroffen habe und wie schön die Gespräche gewesen sind und wie schön die Landschaft dort gewesen ist. Ich habe ganz oft mich, so ein Chemozyklus, der hat immer um die 4 Stunden gedauert, bis so diese Infusion da reingelaufen war. Und
da hat man viel Zeit zum Nachdenken, gell?
Richtig, auch da. Ja. Aber ich habe mich ganz oft so ein bisschen auch weggeträumt, bin in Gedanken durchs Rioja gelaufen, weil das einfach diese schönen Weinfelder dort, oder ich bin in Gedanken durch die Meseta gelaufen, wo immer alle Leute gesagt haben, oh, die Meseta ist die schlimmste.
Das ist das Schlimmste überhaupt, ne? 200 Kilometer nur Dürre und pralle Sonne und ja.
Und das war für mich der schönste Abschnitt. Das war der beste Abschnitt für mich. Und also ich bin in Gedanken diesen Weg sehr häufig gelaufen, habe oft Fotos angeguckt, habe mein Tagebuch nochmal gelesen, ich habe doch manchmal lustige Geschichtchen aufgeschrieben in meinem Tagebuch. Die habe ich gelesen und habe dann in diesem Chemosessel gesessen und über die Geschichten gelacht. Und also ich habe selten, ich habe auch geweint, aber selten.
Natürlich, ja. Okay.
Also, und im Prinzip ähnlich wie auf dem Jakobsweg, dort habe ich auch viel gelacht und nur selten geweint. So, also, das hat mir ganz viel gegeben und war für mich auch immer wieder so, ich möchte diesen Jakobsweg nochmal laufen. Und das war auch so ein Ding, an dem ich mich gefühlt ein bisschen auch festgehalten habe. Ich kann hier nicht aufgeben. Ich kann diese Behandlung.
Ja, also hat dich das auch bestärkt, weiter zu tun, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, gesund zu werden. Richtig. Wobei ja auch alles, diese ganzen positiven Energien und diese positive Einstellung ja auch per se zum Gesundwerden beiträgt. Ja, das ist ja toll, wie du das gemacht hast. Und diese Perspektive, du willst wieder einen Camino beschreiten. Ja, also kann man schon vorstellen, dass das Kraft bringt. Ja.
Ich habe noch was vor. Ich glaube.
Ja, ich habe ein Ziel. Ich meine, ich als Ziele-Coach blühe auf, wenn ich sowas höre, natürlich. Das ist genial. Ja. Und wie kam es dann dazu? Wann ist es dir besser gegangen, so dass du gesagt hast, ich traue mich jetzt nochmal, welchen Weg gehe ich, welche Route wähle ich? Weil für alle, die es nicht wissen, es gibt unzählige Jakobswege. Ja, der Camino Francés ist halt der klassische, sage ich mal. Ja, wie war das dann? Ja, von wirklich, also ich fühle mich besser bis hin zu, ich plane schon meine nächste Pilgerreise.
Ich hatte das vorab, ich hatte ungefähr im Februar, März 2020 angefangen, für 2020 einen Jakobsweg zu planen. Und zwar habe ich den Camino del Norte geplant, habe dann schon geguckt, wohin komme, wo ich hinfliegen könnte oder mit dem Zug hinfahren. Und hatte auch tatsächlich schon für die erste Nacht, sage ich mal, mit einer Frau mich in Verbindung gesetzt, die das ist ein Bauernhof mitten in der Pampa zwischen Irun und Hondarribia, und die bietet Betten an, und mit der habe ich mich schon in Verbindung gesetzt und angefragt, ob es prinzipiell im August möglich ist, da ein Bett zu bekommen. Und dann kam halt Mitte April der Schlag in den Nacken, du läufst dieses Jahr nirgendwo hin, sondern du läufst straight in die medizinische Behandlung.
Ja, schrecklich.
Ja, na, war aber so. Ich weiß, dass es schrecklich ist, aber ich glaube, das ist nie als dieses ganz, ganz Schreckliche, was es eigentlich ist, das ist nie bei mir so angekommen. Also
okay.
irgendwie war immer, okay, was steht jetzt an? Ich muss als erstes die Operation machen, da gucken wir mal, was, ja, was die Mediziner dazu sagen, wie schlimm es dann tatsächlich ist. Und dann
also du hast dich gar nicht so ins Drama eingelassen,
nee,
würde ich
gar nicht,
sagen.
Okay. Überhaupt nicht. Okay. Natürlich, ich glaube, die ersten Tage nach der Diagnose, da konnte ich nicht schlafen. Und ich hatte einen ganz, ganz hohen, eine ganz hohe Pulsfrequenz, also die, das tagelang, dass mein Puls über 100 im Sitzen war.
Oh, und Ruhe, Po,
ja,
schon
ja,
sehr
ja,
hoch, ja.
Und ich glaube, das war einfach so dieses, mein Körper hat komplett verrückt gespielt oder
naja, und vielleicht doch
meine
unbewusst
Psyche,
die Angst und so,
ja,
die natürlich Stress verursacht und den Puls raufpusht.
Aber es war relativ schnell, dass ich gedacht habe, so, und jetzt möchte ich wissen, was zu tun ist. Was muss ich machen, damit ich gesund werde? Es war nie,
super,
ich habe
super, super Fokus,
zu keinem Zeitpunkt irgendwie gedacht, ich muss daran sterben. Ich wusste, ich sterbe daran nicht. Also,
super.
Das klingt vielleicht hochnäsig oder.
Nein,
oder
nein, nein, das ist
blau,
eine tolle Einstellung,
immer,
wirklich toll, toll.
Ich wusste, ich will dagegen angehen und ich kann das schaffen. Ich habe schon ganz andere Sachen im Leben geschafft. So.
Aber die Enttäuschung war dann halt schon groß, den Plan natürlich jetzt mit August wieder zu starten, umzuwerfen. Ne? Also, das war wahrscheinlich wirklich schon enttäuschend, weil
naja,
klar.
Nee, ich glaube nicht, dass das enttäuschend war, weil ich glaube, das trat in den Hintergrund.
Okay.
Ich hatte so für mich das Gefühl, so schreibe jetzt nochmal der Frau, die da diesen Bauernhof hat, dass ich eben im August nicht komme. Ich werde ihr nicht erklären, warum. Ich meine, zu dem Zeitpunkt im August, das konnte man da aber noch nicht wissen, durfte niemand irgendwie.
Genau,
hin.
Ja. Pandemiebedingt war sowieso leider nichts möglich. Ja.
Also
ja.
Ich war nicht die Einzige, die nicht
ja,
unterwegs sein durfte.
Stimmt, ja.
Und ich hatte dann ja im August, als dann quasi meine Reisezeit heran gewesen wäre, war ich gerade wirklich mitten in der Chemotherapie. Ich hatte Glatze, ich hatte ein riesiges Vollmondgesicht. Ich hatte, anders als man denkt, ich war nicht so ein ausgemergelter Hungerhaken, sondern ich habe während der Chemotherapie 25 Kilo zugenommen. Aber das so, und dann bin ich im August 2020 mit Glatzkopf und dicklich und geschwächt, bin ich in Deutschland, in der Sächsischen Schweiz wandern gegangen. Bin auf einen relativ steilen Berg gestiegen mit zwei Freundinnen. Und die haben immer gesagt, wie machst du das? Wie geht das?
Wahnsinn, so kurze Zeit nach der Diagnose und der OP eigentlich, ja?
Ja.
Wahnsinn.
Und wie gesagt, durch die Chemotherapie, ich war richtig
geschwächt.
Aber
ja.
Ich habe das gemacht. Und wie gesagt, ich habe mich immer an diesen Gedanken geklammert, ich will diesen Weg wieder gehen. Ich will wieder wandern gehen. Also ich weiß nicht, woher das kommt, weil wie gesagt, ich habe schon große, lange Reisen gemacht, die mich aber im Moment überhaupt nicht reizen. Ich habe überhaupt, also ich könnte auch sagen, ja, ich war noch nicht in Kolumbien. Ich möchte gerne durch Kolumbien oder Costa Rica oder was auch immer reisen. Nee, ich habe für mich wirklich im Kopf, ich will Jakobsweg laufen und ich will dahin. Naja, und im August 2020, wie gesagt, konnte niemand. Und dann war ich im März 2021, also 11 Monate nach Diagnose, war ich mit meiner Behandlung komplett fertig und bin dann zu einer Reha-Kur an die Ostsee gefahren.
Okay.
Und habe dort 4 Wochen versucht, Kraft zu tanken, quasi wieder ein bisschen auch Muskeln aufzubauen. Da hat man viel Sport gemacht und hat viel, ja, auch psychotherapeutische Angebote gehabt. Und da habe ich einen dollen Rückschlag eigentlich erlebt. Und zwar gab es dort das Angebot, Nordic Walking zu machen. So quasi als Reha-Maßnahme. Und ich habe gedacht, ja, ich laufe so gern und ich laufe so viel und ich gehe in diese Nordic Walking Gruppe. Und dann hatte mich diese Gruppenleiterin auch in die Gruppe eingeteilt, wo die Langsamen laufen. Und ich bin gelaufen und habe gemerkt, ich komme nicht an das Tempo ran, was die langsame Gruppe läuft.
Mhm.
Und also diese Therapeutin, die war auch sehr, naja, es war eine komische Person. Die hat mich dann am Ende dieser Gruppe beiseite genommen, hat gesagt, wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass Sie Nordic Walking machen sollen? Sie können ja nicht mal spazieren und Sie halten ja alles auf. Und dann gesagt habe,
also nicht empathisch.
Ich bin hier in einer Reha-Maßnahme. Ich soll hier Kraft und will hier Kraft tanken. Mhm. Und sie kommen mir mit so einem dummen Spruch. Und dann habe ich auch geweint. Mhm. Und sie fragte dann, ja, und warum fangen Sie da jetzt an zu weinen? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin vor einem Jahr den Jakobsweg gelaufen. Da waren diese paar Schritte, die wir hier machen. Also wir sind vielleicht 2-3 Kilometer gelaufen.
Mhm.
Und ich bin so traurig darüber und so enttäuscht darüber, dass ich das nicht kann. Dass ich nach 2 Kilometern und wirklich die Schnecke der Gruppe war. Ich war ganz hinten dran und es hat mich so enttäuscht. Das hat mich so, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, oh Gott, diese Behandlung, die hat mich ganz schön kaputt gestellt, sag ich mal. Ja. Also die Kraft war komplett weg. Und dann bin ich im August des Jahres bin ich wandern gegangen wieder in der Sächsischen Schweiz.
Mhm.
Da gibt es den sogenannten Malerweg.
Okay.
Das ist ein Weg, da haben ganz viele berühmte Maler, Canaletto und verschiedene Leute, die haben lauter Landschaftsbilder gemalt. Also die sind diesen Weg gelaufen und haben Bilder gemalt. Mhm. Und das ist auch ein Rundweg durch die Sächsische Schweiz. Der ist, glaube ich, 120 Kilometer lang. Und den habe ich mir vorgenommen und habe gesagt, ich werde nicht 20, 30, 40 Kilometer am Tag laufen können. Ich nehme mir 5 bis 10 am Tag vor.
Mhm. Darf ich gleich wieder einhaken? Das ist wieder aus der Ziele-Coaching-Sicht auch wieder so genial, liebe Leute, die zuhören. Ganz wichtig bei Zielen, realistische Etappenschritte. Ja. Wurscht ist umgelegt, sei es ist auf ein sportliches Ziel, auf ein anderes persönliches Ziel, ein Instrument lernen, was auch immer. Das ist gehirngerecht und das ist auch da, wo der Erfolg die Dopaminausschüttung begünstigt, ja, versus, ich gehe jeden Tag 30 Kilometer und das und Ding und was, also top, ja, also auch wenn du es vielleicht nicht gewusst hast, unbewusst hast du das super gewählt und möchte ich gleich mitgeben als kleine Lernerfahrung für alle, die zuhören.
Ich glaube, wenn man sich, wie du es sagst, unrealistische Ziele steckt, ist die Enttäuschung umso größer, wenn man das eben nicht erreicht.
Genau, und somit sinkt die Motivation und die Gefahr auszusteigen und aufzugeben ist einfach viel größer. Okay, und das heißt, du hast dann das quasi so geplant und auch durchgezogen?
Genau.
Cool.
Also ich, auch da war immer noch Corona und Lockdown.
Mhm.
Es war nicht abzusehen, ob ich an den jeweiligen Etappenorten, die ich mir mache, wirklich ein Hotelbett finde.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir in der Sächsischen Schweiz eine kleine Ferienwohnung genommen und bin dann quasi immer von diesem Ort aus an den Startort meiner Etappe gefahren, bin gelaufen und bin dann,
Wieder zurück. Das ist aber eigentlich auch eine gute Idee, ja.
Genau, sodass aber wirklich auch die Möglichkeit bestanden hätte zu sagen, ich will jetzt mal einen Tag überhaupt nicht aus der Wohnung rausgehen.
Ja, weil
ich musste nicht in die nächste Pension. Mhm. Ich hatte immer meinen
Platz. Nimmt ein bisschen den Druck raus natürlich.
Und ich habe aber auf diesem Weg, das ist jetzt kein Jakobsweg gewesen, aber es ist trotzdem ein Wanderweg gewesen, gemerkt, dass ich schon noch ganz schön schwach auch gewesen bin, dass mich das schon viel, viel mehr angestrengt hat als
Ich muss gerade husten, ich habe mich verschluckt. So, entschuldige, bitte.
Nein, überhaupt kein Problem. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich lange nicht an dem Fitness-Level gewesen bin,
Ja, das
was ich hatte. So, und dann
wäre ja auch fast ein Wunder, ja, nach 1,5 Jahren oder so, oder wenn ich das
ja,
richtig nachgerechnet habe, nach.
ich muss wirklich sagen, man gesteht sich das, oder ich habe mir das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht eingestanden. Ich habe gedacht, naja, die Haare sind nachgewachsen und jetzt ist alles wieder wie früher. Und da habe ich nochmal diesen, naja, ich sag mal, diesen kleinen Nackenschlag bekommen, wo ich für mich dann auch wirklich sagen musste, okay, bleib realistisch.
Bleib am
Das, das
Boden und ja,
richtig, richtig.
nicht übernehmen und genau.
Genau. Und habe dann für 2022 geplant, den Camino Francés nochmal zu laufen, weil ich einfach so gedacht habe, ich möchte diesen Weg nochmal laufen, um zu sehen, ob das genauso ist wie vor meiner Erkrankung. Und dann
Okay.
hat mich aber leider 2022 ein Fersensporn ein bisschen ausgebremst.
Oh.
Ja,
Das
das ist
ist
sehr
bitter, ja.
lang. Das ist sehr langwierig. Das dauert ewig, ehe sich die Schmerzen quasi in Luft auflösen. Und man kann eigentlich mit dem Fersensporn nicht 800
Na,
Kilometer
das
laufen.
ist
Also vielleicht kann man es einfach am
vielleicht
Kontinent.
schon unter Megaschmerzen und das ist ja ein bisschen verantwortungslos, vor allem sich selbst
Richtig.
gegenüber. Ja.
Und dann musste ich 2022 den Jakobsweg nochmal quasi verschieben und habe dann 2023 gesagt, so, und jetzt ist meine Zeit, jetzt gehe ich los. Und dann bin ich 2023 am 19. August
Wieder im
in
Hochsommer, Wahnsinn, ja, ich bewundere. Ich bin ja damals im Mai gegangen, April, Mai, ja, aber im Hochsommer noch eine Liga, wow. Ja.
Also ich liebe Temperaturen über 40 Grad.
Oh, okay.
Ich liebe auch Winter, aber ich liebe auch Temperaturen über 40 Grad durch die Pampa zu laufen und mir knallt die Sonne auf den Pelz. Und, das Beste. Das ist wirklich das Beste für mich. Ja,
Cool.
und
Also
dann bin ich ab.
19. August 2023, habe ich das
Genau.
richtig vernommen? Okay.
Genau. Bin ich in Saint-Jean-Pierre-de-Port wieder gestartet, also auf französischem Gebiet in den
Rein nach
Pyrenäen
Spanien.
und hatte eigentlich vor, diese Etappe, die ist 26 Kilometer lang, hat aber ungefähr 1200 Höhenmeter
Höhenmeter, ja,
bergauf
das ist.
und
Und
genauso
dann,
viele auch wieder bergab.
ja. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr ambitioniert, ja, muss man schon
Und
sagen.
als ich den Weg das erste Mal gelaufen bin, habe ich einen Zwischenstopp auf dieser Etappe gemacht. Da gibt es ja, kurz unterhalb des Gipfels gibt es eine Herberge, die hat, ich glaube, so um die 30 Betten und die ist leider auf Monate im Voraus schon ausgebucht. Und ich hatte das Pech 2023, dass tatsächlich diese Herberge ausgebucht war und dann gibt es 3 Kilometer weiter hinten gibt es nochmal eine Herberge, auch die war ausgebucht. Und dann habe ich gesagt, naja, was soll's?
Du hast keine Wahl in Wahrheit, du kannst
Ich
nur
muss
weiter
dann halt
marschieren.
hin. Entweder ich setze mich in den Bus und fahre von Saint-Jean nach Pamplona mit dem Bus. Oder ich laufe so weit, wie ich kann und versuche dann mir ein Taxi zu rufen, zurück oder in den
Weiter.
Zielort. Oder ich laufe. So, also ich hatte durchaus mehrere Möglichkeiten für mich im Kopf. Und das hat es für mich leicht gemacht, diese Etappe zu laufen, weil ich genau wusste, wenn ich nicht mehr kann, es
Du
gibt
hast einen Plan B.
Lösungen. Es gibt
Ja,
genau einen Plan
das
B. Ich hatte
entspannt
dann
natürlich total.
genau auf dieser ersten Etappe auch so eine ganz, ganz wunderbare Begegnung. Das war ein etwas, ja, durchwachsener Tag, was das Wetter betrifft. Und in der Höhe war es sehr neblig. Ich bin also quasi durch den Nebel immer schön bergauf getrottet, 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 getrottet und plötzlich hupte es neben mir und da stand ein ganz alter Mann in einem klapprigen Geländewagen neben mir und sagte, du siehst aus, als wärst du müde, ich fahre dich ein Stückchen. Und dann habe ich gesagt, ja, genau auf dich habe ich jetzt gewartet.
Ja, das ist so schön. Es ist wie wenn sie so ein Universum oder eine höhere Macht
ja, als
schicken
hätte
würde.
Jemand gesagt, fahr da mal
die
lang,
braucht jetzt
mal.
Wimmel.
Und er hat dann gesagt, ich kann dich nur bis zum Croatibo fahren. Das ist so ein Kreuz, was da mitten auf der Wiese steht. Weil er sagt, dann musst du, wenn du weiter laufen willst und runter zum Kloster gehen möchtest, musst du über eine Schotterpiste noch gehen. Ich kann dort mit meinem Geländewagen nicht lang.
Okay.
Ich muss dich dann dort rauslassen. Und es waren alles in allem, ich glaube, 3 Kilometer sind wir gefahren. Und er hat mir quasi in diesen 3 Kilometern seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Es war sehr bezaubernd und sehr lustig. Und wie gesagt, ein alter Franzose, der sagte, ja, er war auch schon mal in Deutschland. Er war in Hamburg auf der Reeperbahn. So gekichert und aber das war wirklich, wirklich ganz bezaubernd und das war für mich ein ganz toller Start in diese neue Wanderung.
Ja, super. Na, wenn es schon so auch beginnt, das ist dann flutscht es irgendwie. Und hast du dann vorher, wo du wusstest, es geht da besser, du startest eben bis 2023 dann auch vorher noch dementsprechend ein bisschen trainiert, auch eben, dass du gemerkt hast, wo stehe ich jetzt körperlich, ja, auch wenn...
Nee, das wusste ich leider, oder nee, ich leider kann ich gar nicht sagen, ich wusste es nicht. Also ich laufe immer sehr gern und sehr viel. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch, während ich meine Chemotherapie gehabt habe, meine Behandlung, ich bin jeden Tag mit meinen Wanderstöcken, ich wohne in Leipzig, wir sind sehr grün, wir haben riesige Parks, wir haben einen riesigen Auwald, der an einem Flüsschen lang geht. Also man hat gute Möglichkeiten, spazieren zu gehen. Und ich bin tatsächlich jeden Tag, auch während der Chemotherapie, jeden Tag gelaufen. Mhm. Bin immer so 1,5 Stunden, 2 Stunden gelaufen und habe am Anfang in diesen 2 Stunden ungefähr 10 Kilometer geschafft. Mhm. Und am Ende, also wirklich als es auf das Ende meiner Chemotherapie zuging, habe ich in diesen 2 Stunden noch 2 Kilometer geschafft. Mhm. Aber ich bin trotzdem jeden Tag 2 Kilometer, 2 Stunden, 1,5, 2 Stunden gelaufen. Und das mache ich bis heute. Also ich laufe jeden Tag mindestens eine Stunde im Grünen und hatte das quasi auch als Vorbereitung für den Jakobsweg 2023 benutzt. Und mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Ja, nur es ist viel mehr als andere Menschen im Alltag machen an Bewegung, ja, und auch die positive Nachricht, Bewegung ist auch für unser Gehirn ganz wichtig, auch ist wirklich anatomisch betrachtet vom Gehirn für neue Synapsenbildung, für die Durchblutung, um den Abbau zu bremsen, ja, um neue Verbindungen zu knüpfen, also allein schon von dem her super und natürlich auch, dass du in Bewegung bleibst, körperlich, aber auch mental. Ja, also man kann dir wirklich nicht vorwerfen, dass du faul oder nicht konsequent bist. Also wirklich, das glaube ich wäre nicht fair, sondern Hut ab, du hast es durchgezogen, trotz Chemo, trotz Schwäche und da bewundere ich dich sehr.
Ich habe für mich wirklich immer sehr gern, so mein Leitspruch quasi, gib mir ein Problem und ich löse das. Und ich bin beruhigt, wenn es ein Problem gibt und ich weiß eine Lösung. Und wenn ich diese Lösung habe, kann ich über weitere, vielleicht bessere Lösungen nachdenken. Diesen berühmten, wir hatten das vorhin schon, diesen Plan B erstellen.
Ja. Ja.
Aber ich muss immer erstmal wissen, dieses Problem wird nicht unlösbar sein, sondern
Wege, sind wir mal wieder beim Weg, metaphorisch gesprochen, es gibt Wege, es gibt Szenarien, ja.
Genau, und ich glaube, so habe ich, wie gesagt, auch eigentlich auch schon vor meiner Diagnose, habe ich Probleme so angepackt, habe für mich immer gedacht, okay, wie kann ich das lösen? Mhm. Und wenn ich eine Lösung hatte, war ich beruhigt und konnte dann sagen, okay, jetzt habe ich Zeit,
was
und
geht noch?
Drüber nachzudenken, wie geht es noch besser?
Ja, super. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt der erste Jakobsweg war ja also eine andere Ausgangssituation, es hat sich zwischen den beiden Caminos so viel ereignet, ja auch schwere Zeiten, die du durchleben musstest. Wenn du die beiden Wege dennoch versuchst zu vergleichen, was kannst du sagen, ja, das war wieder ähnlich, das war komplett anders, das ist wieder eine weitere Quintessenz daraus, was würdest du dazu sagen?
Ich kann sagen, dass beide Jakobswege komplett unterschiedlich waren. Obwohl
es die gleiche Route war. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich bin durch dieselben Städtchen und durch dieselben Landschaften gelaufen. Mhm. Ich habe zum Teil in denselben Herbergen übernachtet wie 4 Jahre vorher. Aber vom Kopf her, das war komplett alles anders, weil ich das komplett alles einfach nur genossen habe. Mhm. Ich habe jeden Tag so quasi wie ein Kind in die Hände geklatscht und habe so für mich gedacht, ja, ich kann das.
Ich darf nicht. Oh, schön.
Das ist schön. Also ich habe mich jeden Tag über jeden Schritt, den ich geschafft habe, gefreut. Und ich glaube, genau das habe ich auch ausgestrahlt. Ich habe ganz oft Leute da auf dem zweiten Jakobsweg getroffen, die gesagt haben, wie kann man nach 20 Kilometern noch so frisch aussehen. Und ich muss so,
die richtige Einstellung macht es auch.
Ich freue mich über jeden Vogel, der hier lang zwitschert.
Ja,
ich freue mich über jede Cola, die ich am Wegrand zu trinken bekomme. Und ich freue mich darüber, dass meine Trinkflasche noch voll ist. Und ich freue mich darüber, dass mein Wanderrock sauber geblieben ist. Und also
ja, und Dankbarkeit ist ja auch eine ganz wesentliche Methode, auch in der psychosozialen Beratung durchaus, wirklich Dankbarkeitsprotokoll zu führen, um wirklich den Fokus bewusst aufs Positive zu lenken. Und wenn einem Menschen und so wie dir ja wirklich sowas von das gelingt, ja, dann ist das ein anderes Leben, eine andere Herangehensweise. Wir sind schon wieder beim Gehen. Das macht so viel aus. Und manche sagen immer, das ist ja Blödsinn, das ist eine Dankbarkeit und ein Stärkentagebuch. Das ist wie ein Schwachsinn. Sagen wir, liebe Leute, das ist sogar wissenschaftlich in der Gehirnforschung erwiesen, ja, was sich deinem Gehirn tut. Also du lebst das so. Also ich merke auch gerade, dass du so viel machst, was ich in der Beratung vermittle, ohne vielleicht in der Beratung gewesen zu sein. Also das ist so toll. Das freut mich, dass auch so Beispiel aufgreifen zu können. Ja.
Also ich habe zum Beispiel auch während meiner Chemotherapie, einfach weil ich nicht mit düsteren und dunklen Gedanken abends ins Bett gehen wollte und aber ja schon durchaus auch düstere, dunkle Gedanken hatte, ich habe mich jeden Abend hingesetzt und habe mit Hand 3 Dinge des Tages aufgeschrieben, die schön waren.
Perfekt.
Und das war egal, ob das, ich erinnere mich daran, dass ich aufgeschrieben habe, heute habe ich im Park, ist eine blaue Libelle wie ein Hubschrauber direkt neben mir und ich war ein bisschen neidisch, dass die so schön fliegen kann und dass die so plötzlich nach oben fliegen kann. Und das fliegen kann. Also,
es sind die kleinen Dinge. Kleinen Dinge, die so viel ausmachen, und wenn wir bewusst den Fokus auch drauf legen, die kommen, ja, und die bestärken so stark. Also ich finde auch, dass diese Episode hoffentlich auch dazu dient, Menschen, die ähnliches Schicksal, wobei du sie gar nicht so als Schicksal siehst, oder wie immer, oder einen ähnlichen Leidensweg unter Anführungszeichen durchmachen müssen, dass diese Episode wirklich bestärkt, hey, mit der richtigen oder mit einer vielleicht ein bisschen anderen Herangehensweise, mit Konsequenz, mit positiven Gedanken, mit durchaus mal fallen lassen, aber auch wieder hochkommen, auch Vertrauen auf die Unterstützung, die kommt, die nicht aktiv ist, holen und immer suchen auch natürlich. Also das ist wirklich auch ein Wunsch für alle, die bis zum Schluss zuhören. Und das ist, glaube ich, die längste Episode, die ich jemals aufgenommen habe. Und ich möchte noch so viel weiterreden. Ja. Also, aber das ist wirklich eines, was ich hoffe, dass wir beide mit diesem Interview auch bewirken. Ja. Also nicht nur, dass wir Leute animieren, hey, geht's den Jakobsweg, macht's was für euch, erreicht eure Ziele, sondern auch, wenn es mal nicht so leibend rennt, bleibt dran, setzt euch neue Ziele, eben, ja. Und das Schöne ist, du hast mir verraten, alle guten Dinge sind drei und ich sage jetzt bewusst ein Plus dazu, ja. Also die Sendung wird noch ausgestrahlt, bevor du, Spoiler, magst du es verraten?
Ja, ich werde am 19. August, das ist irgendwie so für mich ein magisches Datum wohl geworden, am 19. August diesen Jahres fliege ich nach Bilbao und fahre von dort mit dem Bus nach Irun und werde dann endlich den Camino del Norte laufen. Also
toll.
Ich werde den nächsten Jakobsweg unter die Füße nehmen.
Ah, oh, schön. Ich beneide dich fast ein Stück weit und habe sofort Lust, für nächstes Jahr auch einen kleinen Jakobsweg, zum Beispiel den englischen, der ist irgendwo von Ferrol bis so 120 Kilometer, also was man ganz gut einmal in einer Urlaubswoche auch schaffen kann, zu machen. Ja, also finde ich echt super nach allem, was du erlebt hast. Das nächste Ziel ist am Tablett und du wirst die nächsten neuen Erfahrungen machen. Möchtest du noch so ein Abschlussstatement oder ein Conclusion abgeben zu deinen Erfahrungen oder eine Empfehlung, so einen schönen Abschluss, den wir noch abrundend einfließen lassen können?
Also ich kann sagen, jeder, egal welcher körperlichen Verfassung, egal welcher mentalen Verfassung, egal welchen Alters er oder sie ist, jeder kann diesen Jakobsweg gehen. Und wenn man Lust darauf hat, sich einzulassen auf Erfahrungen mit sich selbst, dann unbedingt einen Jakobsweg gehen. Der Jakobsweg beginnt vor der Haustür. Man kann überall beginnen, den Jakobsweg zu laufen. Und man muss auch nicht, so wie ich oder wie du, hunderte Kilometer am Stück laufen. Ich habe ganz viele Leute getroffen, die jedes Jahr ein kleines Stück gegangen sind.
Genau.
2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem, wie viel Zeit sie haben. Einfach machen und sich auf sich und die Menschen und die Begegnungen und die Landschaften einlassen. Und man nimmt gute, wirklich gute Gedanken, gute Erinnerungen von diesem Jakobsweg mit. Und ich glaube, wenn man einmal infiziert ist, das Virus kriegt man nie wieder los.
Ja, Ulrike, das hast du schön gesagt und ich bin zu 100% bei dir. Ich wünsche dir für den dritten Camino alles Gute, buen Camino, wie wir so schön sagen. Und wir hoffen, die Ulrike und ich, dass die Zuhörerinnen bis jetzt dran geblieben sind, auch wenn es ein bisschen längere Folge ist, aber es war es wert und ich könnte noch eine Stunde plaudern, ich gebe es zu. Danke nochmal, liebe Ulrike, alles, alles Gute und ich würde sagen, buen Camino und tschüss nach Deutschland.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für deine Zeit. Tschüss.
Alles Liebe, ciao.
Tschüss.
Und das war's auch schon wieder vom Coaching Funk. Ich hoffe, auch für Sie waren spannende und unterhaltsame Inputs dabei. Bis zum nächsten Mal, ciao.